السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النام من الله صلى الله عليه وسلم هاتسك الله زيك من هاي المهاتسكايت رفتن قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Meine lieben Geschwister, wie in Shallah Ta'ala angekündigt wurde, werden wir uns heute bi idhnillahi Ta'ala uns beschäftigen mit einigen Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die alle zu tun haben mit dem Fastenmonat. Und da wir aus dem Buch Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaq alaihi al-Shaykhan, das sind also Hadithe, die sich sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim befinden. Und da wir uns demnächst in den letzten 10 Tagen des Eden Monats Ramadan befinden werden, inshallah ta'ala, möchten wir ein Kapitel vorausgreifen. Deswegen werden wir bi'idhnillahi ta'ala mit dem 14. Kapitel weitermachen. Normalerweise müssten wir weitermachen bei Hadith Nummer 680, aber wir springen jetzt und machen bei 727 weiter und schauen uns die drei Hadithe an, die der Autor in Bezug auf die letzten 10 Tage von Ramadan in sein Buch aufgenommen hat. Und das Kapitel lautet Al-I'tikaf, Kitab Al-I'tikaf. Zunächst einmal, und dann der Untertitel lautet Babul I'tikafi, au I'tikafu al-Ashri al-Awakhiri min Ramadan, der I'tikaf in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Zunächst einmal, I'tikaf kommt vom arabischen Wort Akafa. Und Akafa bedeutet auf Arabisch so viel wie Lazima. Und gemeint ist, dass man sich einer Sache hingibt und einer Sache widmet. Sich einer Sache zu widmen bedeutet, I'tikaf zu machen. Und dieser I'tikaf, gemeint ist natürlich, dass man sich, also religiös gesehen, dass man sich in eine der Häuser Allahs subhanahu wa ta'ala zurückzieht, um Allahs zu gedenken, um Dhikr zu machen, auf die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorgemacht hat. Und dieser I'tikaf ist eine Ibadah für sich und sie ist unter Übereinkunft der Gelehrten rahimahullah ta'ala gesetzlich, und ihre Gesetzlichkeit befindet sich im Koran al-Karim, als sowohl auch in dem Koran als auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wenn wir im Koran al-Karim lesen, da finden wir zum Beispiel, dass Allah Azza wa Jal den I'tikaf an mehr als einer Stelle erwähnt hat. Unter anderem sagte er zu Ibrahim und Ismail alayhim as-salatu was-salam, tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ihr sollt beide, Ibrahim und Ismail, ihr sollt beide mein Haus reinigen für diejenigen, die die Kaaba umkreisen wollen, und für diejenigen, die I'tikaf machen, und für die Ar-Ruk'a as-Sujud, das sind diejenigen, die Ruku' und Sujud machen, das heißt die Salah machen. Und in dieser Aya befindet sich eben eine Besonderheit in der Hinsicht, dass der I'tikaf nicht nur gesetzlich ist, sondern dass der I'tikaf auch in den Gesetzgebungen der Völker vor uns ebenfalls gesetzlich war. Also schon seit Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und der I'tikaf, da zeichnet diese Aya befindet sich auch ein Hinweis auf den Wert des I'tikaf, denn Allah Azza wa Jal hat extra zwei seiner Propheten alayhim salatu wassalam damit beauftragt, die Moschee zu reinigen, dafür, dass die Leute dort beten können, Tawaf machen können und letztendlich I'tikaf machen können. So viel zur Gesetzlichkeit aus dem Koran. Aus der Sunna werden wir jetzt uns gleich ein paar Hadithe dazu anschauen. Und wie gesagt, es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, über die Gesetzlichkeit des I'tikaf. I'tikaf, zunächst einmal, bevor wir uns die Hadithe anschauen, sie werden meistens erwähnt im Zusammenhang mit Ramadan und im Zusammenhang mit, vielleicht auch mit dem Fasten, manchmal hin und wieder. Obwohl der I'tikaf an sich, gemäß der Aya, die wir gerade gehört haben, an Tahira reinigt beide mein Haus für die I'tikaf machen wollen, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Aya keinen Unterschied gemacht zwischen I'tikaf innerhalb von Ramadan und außerhalb von Ramadan. Und er hat auch subhanahu wa ta'ala keine Voraussetzung, er hat das Fasten auch nicht zur Voraussetzung gemacht für den I'tikaf. Und das bedeutet für uns, dass wir jetzt in diesen Tagen I'tikaf machen dürfen, auch vor den letzten Tagen, auch nach den letzten 10 Tagen. Und das bedeutet auch, dass jemand, der nicht fastet, weil er zum Beispiel aufgrund einer Krankheit nicht fasten kann, oder weil er zum Beispiel Reisender ist, I'tikaf machen darf, auch wenn er nicht am Fasten ist. All das übernehmen wir aus dieser. In Bezug auf den I'tikaf gibt es keinen authentisch überlieferten Hadith hinsichtlich seiner Belohnung. Also wir wissen nicht zum Beispiel, wie beim Salah, wenn man Wudu macht und dann 2 Raka'a für Allah Azza wa Jal verrichtet und dabei sich auf sein Gebet konzentriert und sich nicht ablenken lässt, dann werden einem seine vergangenen Sünden vergeben durch beim Salah. Beim I'tikaf ist die Belohnung geheim gehalten. Keiner weiß den wahren Lohn für den I'tikaf. Und was wir aber wissen ist, worum geht es beim I'tikaf letztendlich? Beim I'tikaf geht es zweifellos um das Gedenken Allahs, Dhikrullah. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran al-Karim, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Das heißt, das Gedenken Allahs ist das Größte überhaupt. Und auch wenn wir verinnerlichen, sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass alle Ibadat, die wir verrichten, wie es an der Überlieferung über Aisha radiallahu ta'ala anha heißt, dass sie gesagt hat, das Umkreisen der Kaaba und das Laufen zwischen Safa und Marwa und das Werfen der Steine, all das ist aus keinem anderen Grund außer, um Allah zu gedenken. Insofern sehen wir, dass Allah Azza wa Jal verschiedenartige Ibadat uns gesetzlich gemacht hat, um uns Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. Dem einen fällt es leichter, Allah zu gedenken, indem er fastet. Dem anderen fällt es leichter, Allah zu gedenken, wenn er betet. Der nächste ihm fällt das Koranlesen leicht. Dem nächsten fällt etwas anderes leicht. Insofern gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und als wir hätte die Allah Azza wa Jal, und hatte auch inshaAllah ta'ala, die Tore geöffnet des Paradieses, und du entscheidest, durch welches Tor du das Paradies betreten möchtest, und möge Allah zu denjenigen Menschen machen, die von allen Toren gerufen werden. So viel zum I'tikaf. Und das heißt, auch wenn speziell darüber nichts ausdrücklich an Belohnung überliefert worden ist, wissen wir, dass das Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala das Größte überhaupt ist. Und der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, I'tikaf in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Warum wird es in dieser Zeit besonders erwähnt? Weil es in dieser Zeit am wertvollsten ist. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es in dieser Zeit gemacht hat. Und ein weiterer Beweis ist ein logischer Beweis, aber auch ein Textbeweis. Und zwar die Frage ist, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Tagen von Ramadan I'tikaf gemacht? Und die Antwort lautet, weil sich darin Laylatul Qadr befindet. Und das hat der Prophet ﷺ auch in einem anderen Bericht uns mitgeteilt, dass der eigentliche Grund, weil er hat erst einmal in den ersten 10 Tagen I'tikaf gemacht, dann hat er in den zweiten 10 Tagen I'tikaf gemacht. Dann hat man ihm mitgeteilt, dass Laylatul Qadr in den letzten 10 Tagen von Ramadan ist, und so hat er den I'tikaf auf die letzten 10 Tage von Ramadan verlegt. Der erste Hadith, wie gewohnt, lesen wir den Hadith erst auf Arabisch einmal vor und dann übersetzen wir auf Deutsch. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. عبد الله بن عمر möge Allah mit ihm sein Vater zufrieden sein, sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم pflegte sich in den letzten 10 Tagen von Ramadan zurückzuziehen oder I'tikaf zu machen. Aus diesem Hadith entnehmen wir nicht nur die Gesetzlichkeit, wie wir angekündigt haben zu Beginn des I'tikaf, sondern wir entnehmen auch den besten Zeitpunkt, nämlich die letzten 10 Tage von Ramadan. Und als drittes entnehmen wir, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies regelmäßig gemacht hat. Denn daraufhin weist der Ausdruck kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif. Das heißt, diese Ausdrucksform im Arabischen weist auf eine regelmäßige Handlung hin. Also muss es über Jahre hinweg so gewesen sein, dass der Prophet es so gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir davon ausgehen, dass dass das Fasten in Ramadan im zweiten Jahr nach der Hijra des Propheten gesetzlich geworden ist, hat er also zahlreiche Jahre verbringen können oder zahlreiche Jahre I'tikaf gemacht in den letzten 10 Tagen oder eben auch in den Tagen vorher. Wenn wir schon über die 10 Tage sprechen, stellt sich die Frage, wann beginnen die 10 Tage? Und es stellt sich auch die Frage, muss man 10 Tage an einem Stück machen oder reicht es auch aus, wenn man nur einen Teil dieser 10 Tage I'tikaf macht? Und was den genauen Zeitpunkt angeht, wenn jemand vorhat, alle 10 Tage I'tikaf zu machen, dann beginnen diese 10 Tage mit dem Sonnenuntergang des 20. Ramadan-Tages. Sie beginnen mit dem Sonnenuntergang des 20. Ramadan-Tages. Weil wir wissen ja, dass sobald die Sonne untergeht, beginnt dann der folgende Tag. Und das wäre dann die 21. Nacht. Und wenn wir dann zählen, von 21 bis 38 kommen wir genau auf 10 Tage. Wobei natürlich der Ramadan auch nur 29 Tage haben könnte. Aber trotzdem sagen wir die letzten 10 Tage. In der Hoffnung, dass es 10 sind, inshallah ta'ala. Das heißt, die letzten 10 Tage beginnen mit dem Sonnenuntergang des 20. Für wen ist das wichtig? Für denjenigen, der diese Sunna auf die vollkommene Art und Weise umsetzen möchte. Und zweitens für denjenigen, der sie umsetzen muss. Denn es gibt manche Leute, die Allah azza wa jalla versprechen, so etwas zu leisten. Das nennt man Nadr auf Arabisch. Wird in Deutsch mit Gelübde übersetzt. Also wenn du Allah Azza wa Jal versprochen hast, eine gute Tat zu machen, dann bist du verpflichtet dazu, diese zu machen. Das ist ganz wichtig. Normalerweise die freiwilligen Taten sind freiwillig, aber wer Allah etwas versprochen hat, der Prophet sagt, wer Allah ein Gelübde geleistet hat, etwas eine Ta'a, etwas Gutes zu machen, der soll diese auch ausführen. Und deswegen kann der I'tikaf theoretisch auch verpflichtend sein. Und dann müsste man eben darauf achten, dass man tatsächlich vor Sonnenuntergang des 20. Ramadan-Tages seinen Mu'takaf betritt. Der Mu'takaf ist der Ort, an dem man I'tikaf macht. Mu'takaf mit Fatha, mit Fa ist der Ort. Und Mu'takif ist die Person, die I'tikaf macht. Die zweite Frage lautete, wenn man die letzten 10 Tage I'tikaf machen möchte, muss man 10 Tage lang machen, weil der Prophet ﷺ offensichtlich 10 Tage gemacht hat und manchmal sogar 20 Tage gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und die Antwort lautet, die Ibadah an sich ist freiwillig und man kann sie aufteilen. Es gibt keine Verpflichtung, dass man entweder 10 macht oder gar nicht macht. Insofern darf man theoretisch auch einfach nur einen Tag I'tikaf machen. Und das ist ein riesiger Vorteil für diejenigen Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde, 10 Tage I'tikaf zu machen. Oder jemand sagt, ich bin in Bereitschaftsdienst, kann sein, ich muss die Moschee verlassen, zur Arbeit gehen. Oder jemand sagt, ich möchte es mal probieren, wie es ist. Und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, auch weniger als 10 Tage I'tikaf zu machen. Insofern bleibt eigentlich für niemanden eine Ausrede übrig, in diesen 10 Tagen seinen Anteil an der Belohnung zu ergattern. Hat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhuma den Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal Folgendes gefragt. Er sagte, Gesandter Allahs, ich habe in der Jahiliyyah Allah versprochen, eine Nacht lang I'tikaf zu machen. Und die Nacht ist ja nur ein Teil des 24-Stunden-Tages. Und dann fragte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ob er das jetzt nach der Islamannahme trotzdem noch umsetzen muss. Und er sagte ja. Insofern, daraus entnehmen wir, dass sogar Gelübde, die man als Nicht-Muslim Allah gegenüber gemacht hat, sofern sie etwas Gutes waren, dass man sie auch nach der Islamannahme noch ausführen muss. Und für unser Thema noch wichtiger, dass der I'tikaf eben nicht einmal 24 Stunden sein muss. Es muss nicht von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang sein, sondern du könntest auch theoretisch auch nur von Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung I'tikaf machen und dann deinen Platz verlassen. Insofern hat man hier, Alhamdulillah Rabbil Alamin, die freie Wahl und die beste und vollkommene Art und Weise ist es zu machen, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber zweifellos ist es auch eine schwere Sache für denjenigen, für den Allah es nicht leicht gemacht hat. weil I'tikaf bedeutet, dass man sich letztendlich von seiner Dunya für gewisse Tage verabschiedet und dass man seinen Alltag umstellt. Und das ist ja genau die Schwierigkeit, dass man sich mit Allah subhanahu wa ta'ala jetzt versucht, 24 Stunden lang zu beschäftigen, nachdem man sich vorher mit anderen Dingen beschäftigt hat. Und je nachdem, wie viel Platz du Allah azza wa jalla in deinem Herzen gelassen hast, dementsprechend schwer oder leicht wird es dir fallen, dich mit Allah zu beschäftigen. Und deswegen sagte Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dass eines der Weisheiten des Siyam, Entschuldigung, eines der Weisheiten des I'tikaf, ist es gerade, dass man das Herz, normalerweise das Herz, sagt er, ist gefüllt mit was? Mit Gedanken, mit Sorgen, mit Krankheiten teilweise, Gott bewahre. Und die Kunst ist es jetzt, während dem I'tikaf, diese Sachen loszuwerden und zu ersetzen durch das Gedenken an Allah und die Liebe zu Allah und die Sorgen, die du hast im Leben nach dem Tod. Und wenn du das geschafft hast, das Dhikr zu genießen mit Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagt er, dann hast du dich vorbereitet auf den Tag, an dem du niemanden mehr haben wirst außer Allah azza wa jalla. Und er meinte damit das Grab, in dem der Mensch alleine sein wird und dann wird dein Anis, dein Geselle quasi dieses Dhikr sein und sonst niemand. Denn keiner von deiner Familie wird bei dir sein. Insofern, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg gewähren, I'tikaf zu machen, selbst wenn es nur eine gewisse Zeit ist. Der zweite Hadith ist von Aisha radiallahu anha. Ich lese also auf Arabisch. An Aisha radiallahu anha, Zawji al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma a'takafa azwajuhu min ba'dihi. Aisha radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Tagen von Ramadan I'tikaf zu machen pflegte, bis Allah ihn abberufen hat. Danach haben seine Ehefrauen auch I'tikaf gemacht. Aus diesem Hadith entnehmen wir unter anderem, dass diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht aufgehoben ist, nicht abrogiert ist, nicht mansuch ist, da er es bis zum Ende seines Lebens gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls entnehmen wir aus diesem Hadith die Bestätigung, also das I'tikaf an sich, denn der erste Hadith war überliefert von Abdullah ibn Umar, der zweite von Aisha, und insofern, je mehr Leute das überliefern, desto authentischer ist es natürlich über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und aus diesem Hadith entnehmen wir ebenfalls, dass der I'tikaf gesetzlich ist, sowohl für Männer als auch für Frauen. Jemand könnte sich fragen, warum sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, danach, das heißt nach seinem Tode, haben seine Ehefrauen auch den I'tikaf gemacht. Warum haben sie ihn nicht schon zu Lebzeiten gemacht? Und deswegen hat der Autor, rahimahullahu ta'ala, den nächsten Hadith erwähnt. Das nächste unter einem neuen Kapitel, es lautet Bab متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. Das heißt, es uns Kapitel lautet, wann betritt derjenige, der Ihtikaf machen will, seinen Ihtikafplatz. Mit Ihtikafplatz ist derjenige Ort innerhalb der Moschee gemeint, an dem man seinen Schlaf verbringen möchte, in dem man sich aufhalten möchte. Denn wir haben gesehen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte sogar etwas aufschlagen lassen wie ein Zelt und hat sich darin aufgehalten, alaihi salatu wasallam. Und das ist das, was man Mu'takaf nennt. Das ist aber nicht der Ort, an dem man den I'tikaf vollzieht. Den I'tikaf macht man in der gesamten Moschee. Und der Prophet hat es gemacht in seiner eigenen Moschee. Da wir schon über den Mu'takaf sprechen, bevor wir den Hadith erwähnen, stellt sich die Frage, wo macht man den I'tikaf? In welchen Moscheen darf man I'tikaf machen? Zweifellos darf man den I'tikaf in den drei heiligen Moscheen machen. Gemeint ist die heilige Moschee von Mekka, die heilige Moschee von Medina und die gesegnete Moschee in Jerusalem.
In den drei Moscheen gibt es keine Meinungsverschiedenheit darüber. Und in allen anderen Moscheen ebenfalls, gemäß der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Insofern, in jeder Moschee Allahs. Die Frage ist nur, wenn man den I'tikaf 10 Tage lang machen möchte oder muss, gibt es dann irgendwelche Voraussetzungen für die Moschee? Die Antwort lautet selbstverständlich, denn der Muslim, der Mann zumindest, ist verpflichtet zum Freitagsgebet. Und deswegen muss er sich dann von vornherein eine Moschee aussuchen, in der das Freitagsgebet auch stattfindet. Denn es gibt Moscheen, die gebaut werden, damit die Leute dort ihre 5 Gebete verrichten können, aber nicht das Freitagsgebet, weil die Moscheen zu klein sind. Und deswegen versammelt man sich in manchen muslimischen Ländern in der nächstgrößeren Moschee. Insofern wäre das eine Bedingung für jemanden, der den I'tikaf 10 Tage lang vollziehen möchte oder muss. Für einen Mann natürlich, die Frau, sie braucht keinen. Aber auch für die Frau gilt der I'tikaf, ist in der Moschee und nicht zum Beispiel in ihrem Zuhause. Der nächste Hadith lautet, ich lese ihn erst auf Arabisch vor, عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت ابنة جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف شهرا من شوال. Dieser Hadith von Aisha lautet wie folgt. Sie sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم pflegte in den letzten 10 Tagen von Ramadan اعتكاف zu machen. Ich habe ihm dann ein Zelt aufgeschlagen. Darin hat er dann hat er das Morgengebet verrichtet und danach hat er es betreten. Hafsa hat dann Aisha um Erlaubnis gebeten, auch ein Zelt aufzuschlagen. Sie erlaubte es ihr und schlug ihr ein Zelt auf. Als Zainab, die Tochter von Jahsch, dies sah, hat sie ihr auch ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Zelte gesehen. Da sprach er, was ist das? Da teilte man ihm mit, was geschehen war. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denkt ihr so die Güte zu erreichen? Daraufhin unterließ er den I'tikaf in diesem Monat und vollzog den I'tikaf 10 Tage im Schawal. In diesem Hadith haben wir noch einmal die Bestätigung, dass der Prophet a.s.w. in den letzten 10 Tagen I'tikaf von Ramadan gemacht hat. Und wir erfahren, dass er tatsächlich sich eine Ecke in der Moschee genommen hat und dort ein kleines Zelt wie ein Iglo hat aufbauen lassen und sich darin dann aufgehalten hat. Und Aisha radiallahu anha berichtet uns über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wann man diesen Mu'takaf betritt, und zwar nach dem Morgengebet. Das ist auch logisch, denn wenn man die Moschee betreten hat am 20. Ramadan, bevor die Sonne untergegangen ist, dann beginnt ja die Maghrib-Zeit. Denn die Maghrib-Zeit bis zur Subh-Zeit ist die Zeit, die man verbringt im Gedenken Allahs. Ob das Beten ist oder Koran lesen ist oder Dua machen ist oder etwas anderes. Alles, was mit Dhikrullah azza wa jalla zu tun hat, ist jetzt die Möglichkeit. Und das beweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Tagen, also die Nacht, wach verbracht hat im Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann hat er erst nach dem Morgengebet seinen Mu'takaf betreten, wie sie sagte. Er betete das Subh-Gebet. Subh ist ein anderer Name, ein Synonym für das Fajr. Und dann betrat er es. Dann bat Hafsa Aisha um Erlaubnis, beziehungsweise gemeint ist, sie bat sie auch darum, ihr auch ein Zelt aufzuschlagen, genauso wie sie es für den Propheten gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Hafsa, die Tochter von Umar, radiallahu ta'ala anhuma. Dann erlaubte sie es ihr und sie schlug es ihr auch auf. Als dann Zainab, die Tochter von Jahsch, also eine zweite Ehefrau, jetzt schon die dritte, das gesehen hat, schlug Aisha ihr ebenfalls ein Zelt auf. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Morgen diese ganzen Zelte gesehen, und dann sagt er, was ist das? Also was ist hier passiert? Was ist los? Dann teilte man ihm mit, was geschehen war. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, al birra turauna bihin, also denkt ihr etwa, dass ihr dadurch, durch diese Zelte, die Güte erreichen könntet. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass es geht hier nicht darum, dass zu viele Zelte in der Moschee waren, sondern das ist eher was Organisatorisches, hat eher was mit Platzgründen zu tun, ob man das kann oder nicht kann, sondern es geht darum, dass die Frauen untereinander angefangen haben, aufgrund ihrer Eifersucht einen Wettkampf auszuüben in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das mochte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht, und deswegen hat er die Sache dann abgebrochen. Und dann heißt es dann, fataraka al-i'tikaf, dann hat er den i'tikaf unterlassen in diesem Monat, das ist im Monat Ramadan, und hat dann im Monat Shawwal 10 Tage i'tikaf gemacht. Aus diesem entnehmen wir unter anderem für uns wichtig, dass die berühmte Regel der Gelehrten, der Fiqh-Gelehrten, Usul-Gelehrten, sie sagen, dar'u al-mafsada awla min jalb al-maslaha, das heißt sinngemäß übersetzt, einen Schaden abzuwenden hat Vorrang gegenüber einem Nutzen herbeizuführen. Und gemeint ist mit dieser Regel, wie auf dieses Beispiel bezogen, dass wenn man eine gute Tat, eine freiwillige gute Tat machen kann, aber diese freiwillige gute Tat führt dann dazu, dass es zu einem Schaden kommt, dann verzichtet man lieber auf die gute Tat, um auch diese schlechte Tat abzuwenden. Das heißt, man sagt dann nicht, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, egal was passiert, ich bin nicht verantwortlich für andere, sondern der Prophet ﷺ hat dann aufgrund seiner Weisheit gesagt, ich unterlasse diese freiwillige gute Tat, die freiwillige beste Tat überhaupt, Zikrullahi Azza wa Jal, weil es dann zu eben etwas Üblerem geführt hat. Denn es weist ja nicht auf Ikhlas hin, wenn man das aufgrund von Eifersucht macht. Insofern, wie gesagt, Dar'u al-Mafsada awla min jalb al-Maslaha. Diese Regel ist eine Regel, die sich auch öfter wiederfindet. Das heißt, man sagt, ich verzichte lieber auf das freiwillig Gute, damit ich nicht etwa einen Schaden in Kauf nehmen muss. Dann hat der Prophet ﷺ nicht nur den I'tikaf unterlassen, sondern er hat ihn trotzdem vollzogen, allerdings zu einer anderen Zeit. Und zwar hat er eben, mehr oder weniger kann man sagen, wenn man möchte, ist aber auch nicht ganz sauber, man könnte sagen, er hat Qada gemacht, er hat es nachgeholt, die Tage, die er eigentlich im Ramadan vollbringen wollte. Er hat es im Shawwal gemacht. Und das, daraus haben die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, eben entnommen, wie wir eingangs gesagt haben, dass der I'tikaf im gesamten Jahr gesetzlich ist und dass keine Voraussetzung dafür der Monat Ramadan ist. Und das kann man auch entnehmen aus dem Hadith von Umar, den wir vorhin erwähnt haben, denn als er ihm gesagt hat, ich habe in der Jahiliyyah Allah versprochen, I'tikaf zu machen, eine Nacht lang, hat der Prophet ihn nicht gefragt, hast du das im Ramadan beabsichtigt oder nicht. Und aus dem Hadith kann man ebenfalls ableiten, dass der I'tikaf, dass das Fasten für keine Voraussetzung für den I'tikaf ist. Denn nachts fastet normalerweise niemand. Dann gehen wir zum letzten Hadith aus diesem Kapitel. Und zwar das dritte Unterkapitel, Bab al-Ijtihadi fil ashri al-awakhiri min shahri Ramadan. Und zwar geht es hier darum, sich Mühe zu geben in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Hadith an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama idha dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Aisha sagte, sobald die letzten 10 Tage von Ramadan oder sobald die letzten 10 Tage eingetroffen sind, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Untergewand eng gemacht, wortwörtlich heißt es so, man könnte auch sagen, sein Gürtel eng geschnallt, im übertragenen Sinne, seine Nacht im Wachzustand verbracht und seine Familie aufgeweckt. Sobald die 10 Tage eingetroffen sind, damit sind die 10 Tage von Ramadan gemeint, die letzten 10 Tage von Ramadan gemeint. Und dann hat er, auf Arabisch heißt Shadda Mi'zarahu, Al-Mi'zar, Mi'zar ist der Izar, und Izar ist das Untergewand. Wortwörtlich heißt, er hat es eng gemacht, das Untergewand. Und das ist ein Ausdruck, wie jemand, der zum Beispiel jetzt vorhat, Steine zu heben oder etwas, eine schwere körperliche Arbeit zu machen. Was macht er? Er achtet darauf, dass seine Kleider fest sitzen. Ja. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass er sich, alayhi salatu wassalam, in diesen 10 Tagen Mühe gegeben hat. Und manche Gelehrte sehen darin auch einen Ausdruck darin, dass er keinen Geschlechtsverkehr mit seiner Ehefrau in diesen 10 Tagen gehabt hat. Aber das ergibt sich sowieso, denn im I'tikaf bist du ja in der Moschee und Allah sagt im Koran al-Karim, dass der Mu'takif sowieso sich seiner Frau sinngemäß nicht nähert in diesen 10 Tagen. Das heißt geschlechtlich nähert. Dann sagt er, wo ahya laylahu, wortwörtlich heißt es, er machte seine Nacht lebendig. Ja? Aber gemeint ist, dass er eben die Nacht im Beten und im Gedenken an Allah Azza wa Jal verbrachte. Das haben wir auch schon vorher im anderen Hadith erfahren. Und wa ayqad ahla, und er weckte sein Ahl auf. Ahl ist ein Ausdruck für sowohl die Ehefrau als auch für die Familie. Und hierin ist ein Hinweis darauf, dass man, wenn man diese Ibadah macht, auch andere Menschen dazu anspornt, diese Ibadah zu vollziehen. Ganz allen voran die eigenen Ehepartner. So viel zum Kapitel über den I'tikaf, den wir extra vorgezogen haben, da es natürlich angebracht war. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, den I'tikaf auf die beste Art und Weise zu vollziehen.